Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wie Sie als Fan dieses Podcasts wissen, habe ich in meiner Kindheit sehr gerne geturnt und bin dann in die rhythmische Sportgymnastik gewechselt. Ich fühle mich dem Turnen immer noch sehr verbunden und bewundere alle Turnerinnen und Turner ob ihrer Körperbeherrschung. Von daher ist es kein Wunder, dass mich die Aufarbeitung der Vorfälle bei den Turnerinnen interessiert. Ins Auge gesprungen ist mir zunächst ein Artikel aus der Tagesschau vom 10. Februar 2025, Stand 8.43 Uhr. Der Titel lautet »Offener Brief – Turnerinnen kritisieren Aufarbeitung des DTB«. Hier der Artikel. Ehemalige Spitzenturnerinnen fordern in einem offenen Brief den Deutschen Turnerbund auf, den Untersuchungsauftrag an eine Kanzlei zurückzunehmen. Eine Ethikprofessorin spricht von möglicher Befangenheit. Der offene Brief liegt dem SWR vor, richtet sich an den Vorstand und das Präsidium des Deutschen Turnerbunds DTB, an das für den Sport zuständige Bundesministerium des Inneren für Heimat BMI, an das Sportministerium Baden-Württemberg sowie an den Landessportverband Baden-Württemberg. Darin fordern die Unterzeichner den DTB auf, seinen bereits erteilten Auftrag an die Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei Rettenmeier zur Untersuchung der jüngst erhobenen Vorwürfe und Missstände im Turnen zurückzunehmen. Unterzeichnet ist der Brief von 28 Personen, vorwiegend von ehemaligen Spitzenturnerinnen, Trainern, Stützpunktleitern und Eltern. Zu den Turnerinnen gehören unter anderem Janine Berger, Olympiavierte 2012, Lara Hinsberger, Nadine Jarosch, Olympiateilnehmerin 2012, Zoe Meissner, Amelie Pfeil, Sophie Schäder, Olympiabronze 2016 oder Pia Tolle, WM-Teilnehmerin 2011. Nach Meinung der Unterzeichner hätten der DTB und die Kanzlei Rettenmeier bereits vor 4 Jahren bei der Aufarbeitung der Vorfälle am Bundesstützpunkt in Chemnitz gezeigt, dass eine durch den Turnerverband selbst beauftragte Untersuchung nicht unabhängig sein könne. Die Ergebnisse einer solchen Untersuchung könnten davon beeinflusst werden, welche Eigeninteressen der DTB verfolge. Sophie Schäder, Olympiadritte von Rio 2016, hatte damals nach den Missbrauchsvorwürfen gegen ihre Trainerin Gabriele Frese die Objektivität der vom DTB beauftragten Anwaltskanzlei in Frage gestellt. In einem Interview im Februar 2021 sagte Schäder, in dem Gespräch mit den Anwälten habe sie das Gefühl gehabt, dass man ihr nicht glaube. »Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie meine Meinung wirklich hören wollten. Zum Schluss durfte ich mir anhören, na ja, Frau Schäder, was Sie jetzt erzählt haben, könnte man meinen, alle anderen lügen«, sagte Schäder und fügte hinzu, »damit fühlte ich mich nicht verstanden.« Dabei sind nach Ansicht von Ethikprofessorin Nathalie Barker-Ruchti 3 Kriterien von größter Relevanz für eine konsequente Aufarbeitung von Missbrauchssituationen und Fällen. Unabhängigkeit, Unbefangenheit und Transparenz. Die 52-jährige Schweizerin weiß, wovon sie spricht. Barker-Ruchti half, den Turnskandal 2020 in der Schweiz mit aufzuklären. Sobald es Abhängigkeiten und Befangenheiten gibt, ist das Risiko groß, dass bereits der Auftrag selbstreinigend formuliert ist. Das heißt, der Auftrag stellt nicht die richtigen Fragen. Es kommen nicht alle zu Wort, die zu Wort kommen sollten. Und diejenigen, die befragt werden, können nicht frei oder befreit antworten. Die Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei Rettenmeier ist mit dem deutschen Sportsystem offenbar eng verbunden. Der Jurist Felix Rettenmeier leitete nicht nur die Untersuchung am Turnstützpunkt in Chemnitz, sondern war auch 2023 in die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen den inzwischen verstorbenen Vizepräsidenten des DTB, Dirk Hordorf, eingebunden. Auch damals ging es um Machtmissbrauch. Rettenmeier saß in einem 3-köpfigen Gremium, Betroffene waren nicht eingebunden. Auch sonst tummelt sich Felix Rettenmeier augenscheinlich gern im deutschen Sportnetzwerk. Seit Anfang 2018 besetzt der Jurist die externe Ombudsstelle des Deutschen Olympischen Sportbunds, DOSB, als unabhängiger Vertrauensanwalt. Auch wenn der DOSB betont, Rettenmeier unterliege keinen Anweisungen des DOSB, kostenlos macht der Jurist diesen Job nicht. Auf SWR-Anfrage teilte der DOSB mit, es gebe zwischen der Kanzlei Rettenmeier und dem DOSB eine vertragliche Beziehung, in der die Vergütung für seine Tätigkeit festgelegt ist. Die Höhe der Vergütung nennt der DOSB nicht. Bei Ethikprofessorin Barker Ruchti klingeln angesichts dieser Konstellation die Alarmglocken. Dies deutet zumindest auf eine Befangenheit hin, vielleicht sogar eine Abhängigkeit. Es komme immer darauf an, wen man als Auftraggeber frage und beauftrage. Vielleicht sagt der Turnerbund, für uns ist das kein Problem. Und die Kanzlei sagt, für uns auch nicht. Aber die Betroffenen würden das wahrscheinlich anders einschätzen. Aktuell fordert der DTB in persönlichen Anschreiben die Turnerinnen auf, ihre Kontaktdaten zur Weitergabe an die Kanzlei Rettenmeier freizugeben. Wir haben große Sorge, dass der DTB damit Fakten schaffen und einer möglichen unabhängigen Aufklärung zuvorkommen möchte, heißt es dazu. Genau diese unabhängige Untersuchung und Aufklärung fordern die Unterzeichner des offenen Briefs. Sie appellieren an das BMI, das Sportministerium Baden-Württemberg sowie an den Landessportverband Baden-Württemberg, sich mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass eine neutrale und von den Turnverbänden unabhängige Aufklärung umgesetzt werde. Wie diese aussehen könnte, zeigt die Aufarbeitung des Turnskandals in der Schweiz. Hier trieb nicht eine Sportorganisation die Aufarbeitung voran, sondern das zuständige Sportministerium. Der Auftrag für die Untersuchung wurde kompetitiv, also im Wettbewerb, vergeben, berichtet Nathalie Barker-Ruchti. Der Auftrag wurde nicht an eine Kanzlei, die bereits vorher im Sportsystem bzw. im Turnsystem eingebunden war, vergeben. Dies wäre auch für das deutsche Turnen der idealere Weg gewesen, ergänzt Barker-Ruchti. Das für den deutschen Spitzensport zuständige Bundesministerium des Inneren und der Heimat BMI förderte den Deutschen Turnerbund 2024 mit insgesamt gut 4,7 Millionen Euro. Für dieses Jahr wurden etwa 3,7 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auf SWR-Anfrage teilt das Ministerium mit: Jeder Vorfall von Gewalt im Sport ist entsetzlich und erschüttert das Vertrauen in den Sport, seine Strukturen und Akteure. Die jüngsten Vorwürfe zeigen leider erneut, wie wichtig der Aufbau eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport sei. Es braucht eine von den verbandsinternen Strukturen losgelöste unabhängige Stelle, an die sich Betroffene im Bedarfsfall wenden können und welche die Vorwürfe interpersonaler Gewalt untersucht. Gilt diese Unabhängigkeit von verbandsinternen Strukturen auch für die Untersuchung und Aufarbeitung von Missständen? Hier verweist das Ministerium auf einen bestehenden Grundsatz. Die jeweilige Untersuchungs- und Disziplinargewalt in Bezug auf interpersonale Gewalt unterhalb der Strafbarkeitsschwelle liegt grundsätzlich bei den autonomen Sportorganisationen selbst. Auf die Frage, ob man in Berlin, ähnlich wie es kürzlich Baden-Württembergs Sportministerin Theresa Schopper formulierte, an ein mögliches Einfrieren von Fördergeldern als letztes Druckmittel denke, antwortet das BMI: Die Ergebnisse der laufenden Untersuchungsverfahren beim DTB und STB sind zunächst abzuwarten. Sobald dem BMI eine belastbare Tatsachengrundlage vorliegt, werden etwaige Konsequenzen geprüft. Der Deutsche Turnerbund teilte auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit, sich am Freitag zu dem Brief äußern zu wollen. Soweit zu diesem Artikel. Dann stolperte ich über einen ergänzenden Artikel in der SZ vom 14. Februar 2025. Er hat den Titel »Ministerin kritisiert Aufarbeitung des DTB«. Hier der Artikel. Für Baden-Württembergs Sportministerin Theresa Schopper ist die Aufklärung der Missstände in Stuttgart und Mannheim durch die vom Deutschen Turnerbund beauftragte Frankfurter Kanzlei unzureichend. Wir brauchen eine andere Instanz zur Aufklärung als die Kanzlei, sagte die Grünen-Politikerin in einer Sitzung des Landtagsausschusses für Kultus, Jugend und Sport. eine andere Variante müsse gefunden werden, weil das Vertrauen der Sportlerinnen nicht da ist, erklärte sie. Zudem hat Schopper angekündigt, die Zuschüsse für den Turnsport einzufrieren, bis die Forderungen des Ministeriums erfüllt seien. Das ist der Hebel, den wir haben, sagte sie. Soweit zu diesem Artikel. Ist es nicht schön, wenn die Forderungen nach einer unabhängigen Aufklärung derart unterstützt werden? Wie man auch immer zu der Sache stehen mag, finde ich es gut, dass die Ministerin mit dem Einfrieren der Zuschüsse droht, sofern die Aufarbeitung nicht wirklich unabhängig erfolgt. Hoffentlich setzt sie es auch durch. Ja, und dieser ganze Artikel oder diese beiden Artikel haben mich noch einmal über das Thema Unabhängigkeit nachdenken lassen. Die Ethikprofessorin Nathalie Barker-Rucht, die sagt, dass folgende drei Kriterien von größter Relevanz für eine konsequente Aufarbeitung von Missbrauchssituationen und Fällen sind: Unabhängigkeit, Unbefangenheit und Transparenz. Also bei den Kriterien Unabhängigkeit und Transparenz bin ich sofort dabei. Ich habe überlegt, weshalb die Unbefangenheit ein eigenes Kriterium darstellt. Denn wenn ich befangen bin, bin ich für mich gefühlt auch gar nicht mehr unabhängig. Aber es mag ja so sein, dass man zwar formal unabhängig ist, aber durch seine Lebensgeschichte oder sonstige Erfahrungen bei einem Thema befangen ist. Geschenkt. Konzentrieren wir uns auf die Unabhängigkeit. Wann ist man wirklich unabhängig? Nach Meinung der Unterzeichner könne eine durch den Turnverband selbst beauftragte Untersuchung nicht unabhängig sein. Die Ergebnisse einer solchen Untersuchung könnten davon beeinflusst werden, welche Eigeninteressen der DTB verfolge. Das würde dann auch zu dem Spruch passen, wer zahlt, schafft an. Allerdings wäre eine Beauftragung der internen Revision des Turnverbands nach dieser Argumentation ebenfalls nicht unabhängig. Denn wir interne Revisorinnen und interne Revisoren werden von unseren Arbeitgebern bezahlt. Da könnte es genauso laufen, dass wir eben, einen besonderen Auftrag bekommen, dass wir gewisse Fragen nicht stellen sollen, dass der Auftrag in eine gewisse Richtung gehen soll. So gesehen könnten auch wir niemals unabhängig sein. Interessant. Wenn also der DTB eine eigene interne Revision hätte und nicht den Rechtsanwalt nutzen würde, dann hätte er das gleiche Problem. Was bedeutet das für uns? Wenn ich die Aussage der Sportler in unsere Revisionswelt übersetze, heißt das, die Ergebnisse einer solchen Untersuchung könnten davon beeinflusst werden, welche Eigeninteressen der Vorstand verfolge. Interessant. Und deckt sich auch mit den Aussagen einiger anderer Podcast-Episoden, auch wenn ich damit immer wieder ein riesiges Fass aufmache. Nun ist es aber so, dass ich nicht behaupten möchte, dass interne Revisoren und Revisorinnen überhaupt nicht unabhängig arbeiten können. Meistens klappt das doch ganz gut. Warum? Weil sich die Aufgaben der internen Revision, das heißt die unabhängige, objektive Arbeit und die Interessen des Vorstands an eine objektive Berichterstattung in den meisten Fällen auch vollkommen decken. Aber das Ganze hat auch eine Grenze. Nämlich genau dann, wenn es zu Interessenkonflikten der internen Revision kommt. Also genau dann, wenn die Interessen des Vorstands nicht mehr zu 100% mit denen der internen Revision übereinstimmen. Wann das der Fall ist, ist von außen nicht immer leicht festzustellen. Ein Indikator ist Follow the Money. Um es ganz krass darzustellen, damit es wirklich jeder und jede nachvollziehen kann, sollten zum Beispiel Geldflüsse mit Zutun oder durch Unterlassen des Vorstands nicht dorthin gelaufen sein, wo sie hin sollten, werden Interessenkonflikte vorliegen. Ganz grundsätzlich gilt, je heikler die Themen sind, umso mehr gilt es, mögliche Interessenkonflikte im Auge zu haben. Und das Thema Missbrauch ist ja wohl definitiv sehr heikel. Und auch wenn ich wirklich mit ganzem Herzen für die interne Revision bin und die interne Revision in ihre volle Kraft bringen möchte, plädiere ich in solch heiklen und sehr speziellen Fällen wie Missbrauch, einen unabhängigen, kompetenten externen Dritten einzusetzen. In diesen Fällen ist eine interne Revision gut beraten, solch einen Sonderprüfungsauftrag extern zu vergeben. Daher schließe ich mich den kritischen Stimmen der Artikel an, welche Kriterien ein externer Prüfer zu erfüllen hat. Es braucht eine von den verbandsinternen Strukturen losgelöste, unabhängige Stelle, an die sich Betroffene im Bedarfsfall wenden können und welche die Vorwürfe interpersonaler Gewalt untersucht. Von daher bin ich auch der Meinung, dass sich die bestehenden Rahmenbedingungen für die Untersuchung und Aufarbeitung von Missbrauchsfällen ändern müssen. Aktuell ist es ja noch so, dass die jeweilige Untersuchungs- und Disziplinargewalt in Bezug auf interpersonale Gewalt unterhalb der Strafbarkeitsschwelle grundsätzlich bei den autonomen Sportorganisationen selbst liegt. Daher stellen sich wiederum die nächsten Fragen. Wo liegt denn genau die Strafbarkeitsschwelle? Ist das exakt definiert? Geht das überhaupt? Wer definiert das? Und wer entscheidet bei Vorfällen im Graubereich, ob sie die Schwelle der Strafbarkeit nun überschreiten könnten oder nicht? Solche Fragen werfen auf den DTB kein gutes Licht. Es zeigt die Kultur des DTB und bedeutet bei Verzicht der Nutzung einer wirklich unabhängigen Stelle, solange es nicht strafbar ist, ist es okay. Und das muss man sich mal geben. Da ich selbst auch eine Zeit lang Leistungssport betrieben habe, ist mir durchaus bewusst, dass gerade im Leistungssport einiges grenzwertig sein kann. Hinzu kommt der Ehrgeiz der Sportlerinnen und Sportler und die Abhängigkeit von den jeweiligen Trainern. Die müssen einen nämlich fördern, sonst wird das nichts. Zusätzlich sollten wir beachten, dass der Leistungssport im Turnen im Alter von 4 oder 5 Jahren beginnt und gerade bei den Mädchen im jugendlichen Alter bereits endet. Mit 18 Jahren wird man nicht selten als Turnoma bezeichnet. Olympiasiegerinnen sind oft 15 bis 17 Jahre alt. Gut, Simone Biles hat länger geturnt, sie war aber auch eine riesige Ausnahme. Und übrigens wurde auch sie im Turnsystem missbraucht. Wer will, kann es auf Wikipedia oder sonst wo nachlesen. Zurück zum DTB. Eltern vertrauen ihre Kinder dem DTB an. Und dieses Vertrauen verpflichtet zur Fürsorge. Und Fürsorge ist sehr weit von der Schwelle der Strafbarkeit entfernt. Meiner Meinung nach sollte der DTB hier sensibler vorgehen und eine unabhängige externe Meldestelle einrichten. Diese unabhängige externe Meldestelle sollte dann im Zweifel jedem Hinweis nachgehen. Ja, das kostet Geld. Aber der DTB sollte auch beachten, dass Eltern ihre Kinder dem DTB anvertrauen. Okay, was ist jetzt das Fazit aus der ganzen Geschichte? Für mich, die Unabhängigkeit der internen Revision hat ihre Grenzen. Beobachten Sie mögliche Interessenkonflikte. Wenn Sie Bedenken haben und etwas verändern möchten, dann schauen Sie auf die zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Können Sie über Ihre Arbeit die Rahmenbedingungen zum Positiven beeinflussen? Zumindest so, dass es noch stimmigere Auswirkungen hat? Dann los! Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg dabei. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich natürlich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Tragen Sie sich auch gerne für meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre Absendemailadresse nicht eintragen, ist das Ganze 100% anonym. Dann kann ich allerdings auch nur allgemein darauf antworten. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie gerne Werbung für ihn, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.